Herzliches Willkommen deinem Sehen und Hören hier im Yin-Magazin wieder. Ich habe heute eine ganz spannende Frau bei mir. Ich freue mich, dass das endlich geklappt hat. Eine Namenskollegin, Daniela auch, wenn man sie ein bisschen anders schreibt. Daniela Sabon, jetzt steige ich schon wieder aus. Am besten Sabonic, genau. Ja, das lassen wir so, dass eine Daniela Hutter auch stolpert, das darf sein. Also die andere Daniela steht für Feng Shui. Ich habe sie kennengelernt bei einem Kongress oder einem Upspeak hieß das, so ein gemeinsames Zusammenkommen der Yin- und Yang-Energien. Ich stand dafür und du ein Stück weit mit Feng Shui nämlich auch. Und da erinnerte ich mich an meine Anfangszeit, weil ich habe ja damals auch, als ich versucht habe, das Yin zu ergründen, war ich bald bei Feng Shui. Und so freue ich mich, für mich ein bisschen diese Kurve zu machen. Es ist ewig her. Ich kenne mich mini aus im Verhältnis zu dieser Daniela und freue mich einfach, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Vielen, vielen Dank, liebe Daniela, für die Einladung. Es ist mir eine Ehre und Freude, heute dabei zu sein.
Genau, lass uns gleich einsteigen. Yin und Yang, das sind meine Themen, das sind deine Themen. Erzähl du. Wie ist Yin und Yang in deinem Arbeitslebensbereich wichtig und wertvoll?
Also für mich ist das Yin und Yang also natürlich im privaten Lebensbereich genauso wie im unternehmerischen wichtig, weil als Unternehmerin ist man ja eine Person, man hat nur verschiedene Rollen logischerweise. Und ich glaube, für mich persönlich war es ganz wichtig, dieses Verständnis vor Jahren gehabt zu haben, was Yin für mich als Frau ist und dass das meine Kraftquelle ist. Nicht das Yang, ja, das schon, aber nicht vorrangig, sondern erst als ich begann, im Yin in mir zu ruhen, habe ich wirklich diese Verbindung zu mir bekommen und zu meiner Ur- und Grundenergie und habe dann das und konnte das dann auch in meine Arbeit und in das Feng Shui auf eine Art und Weise transportieren, die also im Herzen tatsächlich berührt und weg von der Oberfläche geht. Also das ist wirklich so, wenn ich eins teilen würde, wie das Yin und Yang mich berührt, dann ist genau das die Geschichte.
Das ist unser gemeinsamer Nenner, ne?
Ja. Genau.
Ja, ich glaube, das ist auch der Zeitgeist, dieses Bewusstsein für Yin, das Bewusstsein für wirklich die weiblichen Schätze, die uns die Schöpfung ja anbietet und auf das halt aus verschiedensten historischen und anderen Gründen in den letzten Jahrzehnten, Generationen gar nicht mehr so Rücksicht genommen wurde. Wie erlebst du das Yin, also oder wie umgekehrt, nachdem uns ja, ich vermute, viel, viel mehr Frauen wie üblich zuhören als Männer. Wie können wir denn speziell aus deinem Expertise des Feng Shui das Yin nützen? Ja, welche Yin-Tipps hast eigentlich du so aus deinem Arbeitsfeld für uns Yin-Fans?
Naja, also das Feng Shui kennen wir ja dadurch, dass es im Außen beginnt und zum Menschen durchkommt. Also eine etwas andere Anwendung. Und deshalb wäre jetzt mein erster Schritt, wenn man sagt, okay, wie kann das Feng Shui mich unterstützen, mehr ins Yin zu kommen, ist das Bewusstsein einfach zu bauen, wo sind meine Yin-Räume in meinem Zuhause? Also wirklich auch, es muss nicht immer nur das Schlafzimmer sein. Es kann eine Ecke sein, wo einfach eine Couch steht oder ein Sessel, wo ich mich hinsetze. Und wirklich, die Yin-Energie ist ja eben diese ruhige, nicht beruhigende, sondern, sagt man dazu, jetzt fehlen mir die Worte, in sich kehrende, zu sich kommende Energie. Und es kann ja wirklich ein ganz kleiner Ort sein, aber indem man schon im Außen diesen Ort kreiert und dorthin zurückgeht, egal wo man innerlich ist, kann der Ort einen in dem Moment unterstützen, zurück in die Yin-Energie zu kommen. Und dann folgt das System Körper, der innere Körper, weil der äußere Körper in einem Raum ist, der im Äußeren die Yin-Energie uns zubringt. Und das ist das Faszinierende am Feng Shui. Man kann immer von innen nach außen arbeiten. Und im Feng Shui arbeiten wir eben von außen nach innen. Und deswegen bewegt es ja auch die Menschen so sehr.
Von außen nach innen, die Yin-Dynamik sozusagen. Ne?
Ja.
Was ist wichtig für diese Yin-Dynamik? Was gilt es jetzt für mich zu beachten, um das zu kreieren, so einen Yin-Raum?
Also ich fange jetzt einfach mal beim Schlafzimmer an als Beispiel, weil das der Yin-Raum an sich ist. Es ist der Raum, in dem wir die Nacht verbringen, in dem wir zur Ruhe kommen, in dem wir wirklich nicht aktiv sind, also im wahrsten Sinne des Wortes. Das bedeutet, dass da ein Raum entsteht. Also für mich ist das Schlafzimmer so, wenn ich durch die Schwelle des Raumes gehe, ist wie wenn ich durch ein Portal gehe. Und wirklich diese in den Raum zu gehen, ist schon das Zeichen für mich, okay, ich komme runter. Und wie nehmen wir im Feng Shui, also grundsätzlich Räume wahr, ist erst durch das Sehen, vielleicht noch durch das Riechen und erst später fühlen wir die Energie. Das heißt, das, was wir sehen, wenn das Ruhe ist, dieses Calming Down, das können gedeckte Farben sein, also keine grellen Farben, das können warme Stoffe, indirekte Beleuchtung. Ich finde Licht immer wahnsinnig wichtig, dass es eine sanfte und leichte Beleuchtung ist. Und dass dadurch dann, wie gesagt, durch die Symbolik, die man auch sieht, wenn man in das Zimmer geht, dass der Körper oder der Verstand erkennt, okay, ne, da geht's jetzt runter. Und wenn dieser erste Schritt gemacht ist, dann kann der Körper in den Raum hineinsinken. Und dieses Herunterkommen, dieses Ausatmen und nicht wieder aktivieren des Yang, sondern man bleibt tatsächlich im Yin, findet dadurch schneller in den Schlaf, schneller in die Meditation, je nachdem, was man machen möchte, weil man schon einen Zwischenschritt eingebaut hat, und zwar den der Räume.
Was wäre aktivierendes Yang im Schlafzimmer?
Rot. Grelles Rot. Wirklich Bilder mit groß, scheinenden Sonnenschein, wirklich auch ein starkes Gelb, also wirklich diese aktivieren, diese Yang-Farben. Grün, wenn es sehr grell ist, ist auch eine totale Yang-Farbe. Ne? In Shui steht es für den Frühling, ne? Im Osten, die Sonne geht auf. Aber wenn dieses Grün mit Braun oder mit Ocker versetzt ist, erdend ist, dann geht es auch schon wieder ins Yin hinein.
Ich denke, wenn ich so, jetzt habe ich schnell, während ich dich zugehört habe, so ein bisschen Schlafzimmer gescreent, die ich schon bei Freunden oder auch in meinem Laufe des Lebens, ich achte ja mittlerweile schon auch sehr auf diese Feng Shui-Richtlinien jetzt für mein Schlafzimmer, aber so früher im Leben, und da fällt mir ein Wäscheständer, Bügelwäsche, Fernseher. Was ist mit diesen Dingen?
Ja, also das ist genau das, worüber ich auch immer stolper bei meinen Kunden. Und was ich dann auch sehr oft höre, ist, ach, das Schlafzimmer, da schlafe ich ja nur. Und das ist wirklich etwas, wo ich versuche, den Menschen klarzumachen, wie viel Zeit wir in diesem Schlafzimmer verbringen und was in der Nacht in unserem Körper passiert. Also es ist ein ganz, ganz wesentlicher und wichtiger Prozess, den wir haben. Und ich verstehe die Raumenge. Die Kunden sagen ja, wohin damit? Ich kann es ja nicht ins Wohnzimmer stellen. Aber vielleicht einfach, wenn es tagsüber schon drinnen stehen muss, darf, dass man danach wieder aufräumt, das Bügelbett wegräumt, die Wäsche wegräumt. Dass man dann eine Lösung findet, dass dieses Schlafzimmer, wie ich es vorhin beschrieben habe, wenn man reinkommt, wie ein Portal, das sich öffnet, wo man sich hineinfallen lässt. Weil das ist ja der Raum, wo wir den Alltag wirklich draußen lassen dürfen. Und es ist auch der Palast der Liebe.
Ich habe meine nächste Frage gelesen.
Genau. Ja, es ist der Palast der Liebe. Dort steht und fällt die Beziehung, weil es einfach dieses wirklich offene Herz, das Empfangende im Schlafzimmer ist und es wieder Zusammenkommende, aber auf einer Herzensebene.
Und ich, also die Paläste ist ja ein Konzept, eine Formulierung, das du für deine Arbeit verwendest. Aber ich leihe mir kurz aus. Ich sage immer, Palast der Liebe ist ja auch wichtig, selbst wenn ich Single bin, ne?
Na, absolut.
Ja, also das gilt ja nicht nur da, wenn ich jetzt einen Partner in meinem Haushalt habe, sondern es ist auch ein Palast der Liebe, wenn da kein Partner fix bei dem Schlafzimmer ist. Ne?
Natürlich, wir haben ja viel, also Beziehung an sich ist ja sehr vielfältig. Genau. Es muss nicht immer die Liebesbeziehung sein zu einem Partner. Es kann, also die Beziehung ist, wie gesagt, sehr, sehr vielfältig, und dennoch ist es der Palast der Liebe im weitesten Sinne.
Arbeitsplatz im Schlafzimmer, Stichwort Homeoffice, ist eigentlich auch so eine Geschichte dann, ne?
Ja, also es ist wirklich so eine Geschichte, wo ich dann wieder sagen muss, ich verstehe die Raumknappheit, wenn es möglich ist, empfehle ich es nicht, weil Yang-Energie, aktiv arbeiten, Yin-Energie, zur Ruhe kommen, ja. Mhm. Wenn es sein muss, dann empfehle ich wirklich eine räumliche Trennung mit einem Paravent, also wirklich die Sichttrennung. Mhm. Weil was passiert, Daniela? Ist mir persönlich auch passiert, ganz am Anfang meiner Arbeit hatte ich im Schlafzimmer meinen Arbeitsplatz. Mhm. Und so ausgerichtet, dass ich beim Arbeiten aufs Bett blickte und beim Schlafen meinen Arbeitsplatz sah. Dann habe ich in Telefonaten mit Kunden irgendwie immer Beispiele im Schlafzimmer gebracht und dachte mir irgendwie mitten am Tag, ach, so ein Nickerchen wäre ja super. Genau. Und wenn ich beim Schlafen war, dachte ich, oh, das liegt noch alles auf dem Schreibtisch und das musst du noch machen. Also da hat man richtig gesehen, wie Yin und Yang komplett durcheinander kommen. Und in dem Moment, wo ich ein Paravent, ganz was Simples da vorgestellt habe, hat sich die Energie getrennt. Und dann war auch gut. Ja.
Was sind noch Yin-Räume? Lass uns nur mal kurz anreißen.
Also Yin-Räume ist auf jeden Fall beispielsweise, auch wenn man einen Ruhe-Meditationsraum hat, wenn man diesen Luxus zu Hause haben darf, das Kinderzimmer sind halb-halb. Ich finde das auch ganz wichtig mit zu erwähnen, weil du hast im Kinderzimmer einen aktiven Spiel-Lernbereich und die Kinder schlafen ja auch. Ja. Deshalb ist es auch da, wenn jemand Kinder hat und Kinderzimmer denkt, da auch wie beim Schlafzimmer diese Bereiche zu schaffen, Yang-Bereich, Yin-Bereich. Das ist ein bisschen eine Herausforderung, aber auch sehr, sehr wichtig, dass die Kinder schneller in ihr Yin, in die Ruhe finden. Mhm. Dann ist für mich auch das Badezimmer ein Yin-Bereich, weil das ist letztendlich der erste Raum, den wir sehen, wenn wir aufwachen. Das heißt, wir machen uns bereit für den Tag draußen. Und es ist so ungefähr der letzte Raum, den wir betreten, bevor wir ins Bett gehen. Also da, wo wir den Tag abstreifen, wo wir zu uns zurückkommen. Deswegen ist das auch ein Yin-Bereich.
Ja, und auch so ein bisschen... Ich sage immer, ein Yin ist ja auch diese Selbstliebe, ja, und wie gehe ich mit mir um? Ne? Ist so eine Husch-Husch-Geschichte, nur schnell, schnell sauber machen oder nehme ich mir auch Zeit für mich, wie bin ich liebevoll mit mir? Also sowas sehe ich schon auch immer als Badezimmergeschichte, ja, tagtäglich. Ja.
Weißt du, was mir auffällt, Daniela, in unserem Gespräch, dass die Räume, denen wir im Alltag die wenigste und geringste Aufmerksamkeit schenken, im Schlafzimmer schlafe ich ja nur, ach, im Bad, ne, ich putze noch stehen, dass das eigentlich die wesentlichen jenen Räume sind, die so zurückhaltend für uns da sind und das Yin quasi für uns halten, aber sich nicht pushen und sagen, ich bin da, ich bin wichtig, sondern sie sind da, um entdeckt zu werden.
Es ist ein bisschen ähnlich wie das weibliche Yin insgesamt, wie mit uns Frauen eigentlich insgesamt. Ne? Und ein Stück weit, ich formuliere dann immer Yang-Dilemma, ne? So was wir halt so im Leben haben. Aber das ist dasselbe, was ich mir auch gedacht habe, auch wie du angesprochen hast, die engen Wohnungen, wie schwierig es auch ist, ich sag mal, sich großzügig einen Wohnraum zu ermöglichen. Vom Leisten spreche ich ja noch gar nicht, einfach auch zu finden oder dass so gebaut wird. Also wir stecken so insgesamt in einem Yang-Dilemma, weil diese Enge, ja, und gleichzeitig, ja, es ist schon ein Spiegel alles immer wieder, ne? Und auch dieses, wenn wir jetzt so quasi den Räumen Bedacht geben, die man sieht, wo die Begegnungen sind, das ist ja wieder... Also ich habe da gelernt, dieses nach außen gehende, was dann ja Yang wäre, ne? Mhm. Wirkorientierte nennt man es in der Bioenergetik. Mhm. Und nach außen ist wieder ein Yang-Dilemma ein bisschen, ne? So ein Abfallen innerhalb der Wohnung.
Ja. Ja.
Wir hatten im Vorgespräch das Yin-Yang-Zeichen erwähnt, wo du ein großer Fan bist, wie ich auch. Magst du uns deine Interpretation ein bisschen erzählen? Ich fand das so schön.
Ja, es ist also sehr faszinierend. Und zwar in diesem Yin- und Yang-Symbol steckt auch die gesamten Grundlagen des Feng Shui. Und das ist auch etwas, was ich als allererstes in meiner Ausbildung auch erzähle, meinen Teilnehmern, dass sie dieses Yin- und Yang-Symbol wirklich verwenden können, um ihr Feng Shui daraus zu lesen, wenn sie keine anderen Materialien haben. Weil wir haben ja da mehrere Zyklen in diesem Yin- und Yang-Symbol. Und wenn wir einen nehmen, und zwar der Formen- oder Landschaftsschule, da geht es oben los, ne, das große Yang. Oben, das ist mit, also Sommer, Mittagszeit, das Höchste, die Sommersonnenwende oben. Und dann in dem Moment, wo die Sommersonnenwende geht, also vorbei ist, schleicht sich ja schon das Yin mit ein. Und deswegen haben wir im Feng Shui oben den Süden, also ne, der Ausblick, der Mingtang, das Feuerelement. Und dann, wie die Tage kürzer werden, gehen wir aus dem Süden in den Westen hinein, also die abfallende Sonne, die kürzeren Tage. Und da könnte man jetzt in den Westen vom Feng Shui her wieder jede Menge hineininterpretieren. Und dann geht's wieder weiter runter in das große Yin, in den Norden hinein, da wo die Schildkröte sitzt, wo unser Becken ist, wie die Häuser auch idealerweise ausgerichtet sind, mit dem Blick in den Süden, mit dem Rücken in den Norden. Und dann eben auch, wenn also das Wasserelement, und dann geht es wieder, dann schleicht sich ja nach der Wintersonnenwende das Yang wieder hinein, die Tage werden länger, die Nächte kürzer, und im Feng Shui bewegen wir uns dann in den Osten. Und der Osten zum Beispiel ist dem Holzelement zugeordnet, weil das ist ja der Frühling, die Sonne geht auf, die Tage werden länger, es wird wieder grün in der Natur. Und so definieren sich weil die Himmelsrichtungen im Feng Shui haben alle ein Element zugeordnet. Mhm. Und aus dem Yin- und Yang-Zeichen können wir herauslesen, warum welche Himmelsrichtung welchem Element zugeordnet ist. Es ist nicht Zufall, dass wir sagen, das ist halt so im Feng Shui. Das haben die irgendwann mal bestimmt und jetzt ist der Osten das Holzelement. Nein, nein, da steckt so viel Beobachtung der Natur da drinnen und durch dieses Yin- und Yang-Zeichen wirklich also ganz simpel und total nachvollziehbar zu erklären.
Schön. Ja. Wie würden die optimalen Räume dann in der Wohnung aussehen, nach Yin und Yang sozusagen?
Da gibt es tatsächlich verschiedene Ansatzpunkte, weil wir haben im Feng Shui, was auch sehr gut ist, das macht es aber auch komplex, verschiedene Ansatzpunkte. Es ist nicht nur logischerweise, also nicht nur ein der richtige Weg, sondern es ist die Frage der Kombination. Also wenn man es beispielsweise von einer Betrachtungsweise nimmt, wenn man ein Haus hat, dann, und es ist meistens auch so, dann sind unten die Yang-Räume, ne, die aktiven Räume, erster Stock sind die Yin-Räume, die Schlafräume meistens. Also das wäre eine Aufteilung im Allgemeinen, wie ein Haus aufgeteilt werden kann. Dann, wenn man Wohnungen nimmt, dann sagt man immer, der vordere Bereich einer Wohnung sollten Yang-Räume sein und hinten die Yin-Räume. Und wenn ich jetzt kurz den Bogen zurück zu dem Yin- und Yang-Zeichen spannen darf, ich habe vorhin gesagt, der Norden ist quasi der Rückhalt, die Schildkröte. Und dann haben wir auch die Räume, die Yin-Räume, sprich die Schlafzimmer, im Rücken eines Hauses beziehungsweise einer Wohnung. Und so kommen die Energien wieder zusammen. Das heißt, vorne wird eingeatmet die Aktivität der Süden, das Aufgehende. Und hinten in der Wohnung haben wir die Yin-Räume, das in sich zurückziehende, quasi die Schildkröte und das Becken und das Schlafen an sich. Mhm. Also das ist, und man kann es nochmal sagen, okay, Kinderzimmer zum Beispiel oder grundsätzlich, wenn man einen Raum hat, wo man zwei verschiedene Sachen hat, dann könnte man sagen, der vordere Bereich eines Raumes ist ein Yang-Raum und der hintere ein Yin-Raum. Mhm. Und so kann man sich das alles herunterbrechen.
Bisschen wie beim Körper auch, ne? Ich sage ja auch, mein Körpervorderseite ist Yang, meine Körperrückseite ist Yin. Also es sind immer dieselben Prinzipien immer.
Ganz genau, ganz genau, ganz genau.
Ich arbeite jetzt viel mit Frauen, die kommen zu mir mit dem Anliegen, mehr Yin, mehr Weiblichkeit oder ich bin zu sehr im Yang oder so. Jetzt, wenn ich meine Frauen zu dir schicken täte, weil ich vielleicht, keine Ahnung, keine Idee mehr habe und wir nicht vorankommen. Wie könntest du jetzt einer Frau helfen, die kommt und sagt, wieder, liebe Daniela, ich brauche mehr Yin in meinem Leben?
Also, das angehen? Genau, also wie gesagt, dadurch, dass meine Expertise das Feng Shui ist, würde ich einfach schauen, wie viel Yin das Zuhause dieser Dame hat. Mhm. Weil es geht, man kann ja auch ein Haus sehr yang-lastig einrichten. Und sehr, ja, also männlich will ich nicht sagen, sehr yanglastig. Wir bleiben mal bei dem Yang-Ausdruck, genau, das finde ich. Und wenn wir dann allein nicht nur im Schlafzimmer, sondern schon insgesamt sagen, okay, wo braucht es mehr Weichheit? Wo braucht es mehr Ruhe? Wo ist zu viel Yang insgesamt in den Räumen? Das wäre mein Ansatz, deine Arbeit zum Beispiel zu unterstützen, eben von außen ins Innere. Weil oftmals, wenn man innen Sachen erkennt, Und dann geht man in die Räume und die Räume nicht mit in die Entwicklung mitnimmt, dann ziehen die einen immer wieder zurück.
Ja.
Das ist so ein Hin und Her dann.
Genau, genau. Das ist auch so, weil ich sage immer, die Wesen einander ja ergänzen. Ja, also ich kann, der Raum kann quasi mir Energie abziehen, um sein Yin-Yang-Konzept zu ergänzen oder umgekehrt. Der Raum könnte mich stärken, ja, um meine Balance herzustellen, sozusagen. Also, Yang, wo ist Yang wichtig? Im Haus oder in der Wohnung?
Also beispielsweise wird im Feng Shui also zwei Bereiche, die mir sofort einfallen, unter anderem die Küche und der Eingangsbereich. Mhm. Der Eingang ist der Bereich, wo wir in die Verbindung mit der Außenwelt treten. Da die Gelegenheiten im Leben, die kommen im Feng Shui über den Eingang, über das, was wir sehen, wenn wir das Haus verlassen. Also nach diesem Motto, what you see is what you get.
Mhm.
Ja, das ist der eine. Und der andere Bereich ist die Küche, also das Essen, die Essenszubereitung oder der Herd, im alten Feng Shui, also ist im traditionellen, ist der Herd der wichtigste Bereich einer Wohnung, weil da sich die Familie sammelt, da wird das Essen zubereitet, da geht es um Vitalität, um Gesundheit und so weiter. Das heißt, wenn die Küche ein gutes Yang hat, dann haben wir entsprechend auch die Nahrung, die ja die Energie mit aufnimmt, wie wir sie kochen. Wir nehmen sie auf, letztendlich haben wir die Energie im Körper. Deswegen ist die Küche so ein wahnsinnig wichtiger Bereich neben dem Eingang.
Es gibt ja viele Küchen, die sind gar nicht mehr richtig in Betrieb. Also vor allem, wenn ich so jüngere Generationen mit To-Go und Bestellen oder so sehe. Ich bin ja ganz anders aufgewachsen und ich habe eine große Familie gehabt, aber also meine Kinder auch. Aber ich beobachte das so in der jüngeren Generation, dass das oftmals gar nicht mehr in Betrieb ist. Das ist ja dann eigentlich auch ein bisschen ein Thema, ne? Aus der Feng Shui-Energie, ja. Wenn die Energie da so gar nicht aktiv ist.
Ja, dann fällt sie ins Yin hinein, aber dann auch wirklich darüber hinaus, weil dann ist sehr wenig oder gar kein Qi mehr in der Küche. Dabei ist die Küche eigentlich ein sehr natürlicher Qi-Anziehungspunkt, weil durch das Kochen, das Zusammenfinden dort, alles, was in der Küche passiert, findet da automatisch das Qi hin. Also das ist etwas, wenn ich solche Situationen habe, dann versuche ich wirklich den Menschen nicht nur zu sagen, ihr müsst jetzt kochen, weil das wäre, ich meine, das wäre wahrscheinlich, aber das,
ja.
Sondern einfach zu sagen, hey, dann versucht die Küche trotzdem zu beleben, indem ihr dort isst, indem da ein Obstkorb dasteht, indem Blumen da sind, indem in der Küche wirklich Lebendigkeit passiert und nicht den Raum zumacht und sagt, ach, ich esse dann mein Essen vom Fernseher. Da geht wirklich ganz, ganz viel verloren.
Es ist ja so, also du hast gerade das Wort Qi erwähnt, ne? Ich erkläre immer, das ist das, was zwischen Yin und Yang sozusagen fließt oder gehalten wird. Bedeutet am Ende ja, mit Yin und Yang bewegen wir das Qi durch unsere Räume, ne, durch unseren Lebensraum.
Ja, ganz genau.
Mhm. Spannend fand ich auch den Gang. Weiß auch nicht, ich hätte es für mich, ich lebe es fast umgekehrt, so der erste Raum, wenn ich reingehe, man sieht den Gang oder das Vorzimmer sozusagen. Den hätte ich... Ja, aber eigentlich auch dadurch wirkorientiert, passt schon, ne? Mit dem Yang ein bisschen, dass das erste Bild, was man auch kriegt, wenn man kommt in der Begegnung. Du beschreibst ja, das habe ich vorher angerissen, dieses Konzept der Paläste. Magst du uns ein bisschen darüber erzählen?
Ja, sehr gerne. Ich habe dieses Konzept vor einigen Jahren entwickelt, weil ich bei manchen Sachen in der Feng Shui-Anwendung irgendwie immer Widerstände gespürt habe, auch bei meinen Kunden, dass eine Ecke nach einem bestimmten System, einem Lebensbereich zugeordnet ist und jetzt ist diese Ecke, keine Ahnung, der Wohlstand ist jetzt im Kinderzimmer. Ne? Und das passt ja gar nicht zusammen, die Energien passen gar nicht zusammen. Und dachte mir, naja, wir bauen ja durch unser Leben in den Räumen die Energiefelder ja auch. Auf. Also, wie gesagt, Schlafzimmer der Palast der Liebe, Kinderzimmer die Kreativität, die Küche Palast der Gesundheit. Also sehr auf eine sehr natürliche Art und Weise. Und habe ich gesagt, okay, lass uns doch dem folgen. Lass uns doch dem natürlichen Fluss der Energie folgen, die sich in den Räumen aufgebaut hat. Und dadurch habe ich gesehen, dass die Widerstände bei den Kunden weggingen und dass man viel einfacher in die Energie reingegangen ist. Also wie ich es gerade mit der Küche erklärt habe, wir kochen ja da ohnehin, da wird ohnehin gegessen. Also dann kann man ja die Gesundheit in der Küche aktivieren, indem man da einfach noch mehr Chi hineinbringt, indem man noch mit mehr Achtsamkeit kocht, beispielsweise. Oder der Palast des Wohlstands ist für mich der Arbeitsbereich. Und wenn man zu Hause jetzt keinen Arbeitsbereich hat, dann kann man es auch ins Wohnzimmer verlagern. Aber das ist ja, ich arbeite, das ist mein Thron, da leite ich mein Unternehmen oder ich bin angestellt, meine Stelle, wie auch immer. Aber da ist die Energie sehr natürlich. Anstatt zu schauen, wie kann ich den Wohlstand, keine Ahnung, aus der Toilette rausholen und irgendwie ins Wohnzimmer packen. Da kommt ja, da sind wir wieder zu sehr im Yang, Daniela, weil es wir kommen ins Hirn und versuchen, und Feng Shui ist alles nur Fluss. Wir schauen, wo ist die Energie, wo fließt sie hin und wo braucht es Ausgleich, damit Yin und Yang wieder ins Gleichgewicht kommen. Es geht ja nicht darum, die Sachen zu verändern, sondern wieder auszugleichen. Und dementsprechend dort, wo die Energie uns hinführt, da zu aktivieren und zu stärken.
Ein schönes Beispiel, weil das kenne ich auch. Ja, man weiß um das Konzept, man hat die Schablonen und dann hast du dein Haus, eine Wohnung. Ja, und jetzt?
Ja, genau.
Und dafür ist jetzt dieser Satz, die Energie baut sich auf, weil irgendein Leben darin passiert. Ne? Also den fand ich jetzt ganz, ganz schön. Und wertvoll auch. Magst du uns kurz deine Paläste erwähnen, die du da hast in deinem Konzept?
Gerne. Also ich habe so ein paar, in Anführungszeichen, feste Paläste, die jeder hat. Und dann sind einige, die da schaut man einfach immer in die Wohnung hinein. Also wir haben auf jeden Fall, den Palast der Liebe, den habe ich jetzt schon mehrfach erwähnt. Dann haben wir den Palast der Kommunikation. Das ist der, das ist so zwischen Wohn- und Esszimmer. Kann in beiden sein oder entweder oder, weil das ist manchmal ein bisschen zusammen oder vermischt. Palast der Kommunikation, Palast der Gesundheit. Wir haben, wie gesagt, den Palast der Kreativität. Kann das Kinderzimmer sein, kann aber auch ein Atelier sein oder ein Bereich. Das muss ja nicht immer ein Raum sein. Es kann einfach ein Bereich in einem anderen Zimmer sein. Wir haben auf jeden Fall den Palast des Wohlstands, des Reichtums, den ich mit dem Thema Arbeiten verbinde. Kann aber auch im Wohnzimmer auch hineingehen, wenn man jetzt angestellt ist oder grundsätzlich kein Homeoffice hat. Palast der Schönheit. Das Badezimmer. Genau, das sind die Hauptpaläste. Und Palast für mich, das ist jetzt kein extra Palast, das ist der Herzpunkt. Das ist so der Mittelpunkt der Räume, in dem alles zusammenkommt.
Das hätte ich hier auch notiert gehabt, weil Herzpunkt ist ja ein starker Yin. Also zumindest im Yin-Prinzip ist der Herzpunkt wirklich ein starker Yin. Moment, wo alles zusammenfließt, nenne ich es immer, wenn ich in den Meditationen anleite. Und ja, genau. Herzpunkt, wo alles zusammenfließt. In meiner Wohnung ganz schön schwierig, weil das so, wir haben ein altes Haus auf neu umgebaut. Wenn ich da den Herzpunkt suche, dann muss ich nochmal rausgehen. An der Stelle für alle, die zuhören, es gibt ein wunderbares E-Book auf deiner Webseite, ne, dass man sich, wenn man sich dafür jetzt für die Paläste der Räume interessiert, sich auch runterladen kann und ein bisschen reinschnuppern zu deinem ganzen anderen wunderbaren Angebot. Und wenn man da herumschaut, dann entdeckt man ja auch, dass du deine Arbeit nicht nur begrenzt, ich sage mal jetzt Feng Shui, Räume, Möbelrücken, Deko aufstellen, solche Sachen, sondern sehr darüber hinaus deine Arbeit weiterentwickelt oder das Feng Shui weiterentwickelt, ja, aber halt ergänzt hast, vielleicht sagen wir so. Magst du uns darüber ein bisschen erzählen, was dir da so
sehr gerne. Also das ist ein Aspekt des Space Healings. Da geht es tatsächlich um die Energie der Räume, nicht jetzt, sondern aus der Vergangenheit. Also bei Häusern ist es dann das Grundstück. Welche Informationen und Energien speichert das Grundstück aus der Vergangenheit? Und wenn man sich das so bildlich vorstellt, dann sage ich immer, ist es Feng Shui in Anführungszeichen verantwortlich für die Energie jetzt. Wie fließt das Qi jetzt? Und das Space Healing unterstützt uns dabei, die Vergangenheit der Erde letztendlich in die Heilung zu bringen, damit diese Energien, die Erde sich gespeichert hat, weil wir sind ja nicht die Ersten, die auf der Erde leben. Es gibt sehr viele Jahrtausende, die unter der Erde sind. Und nur weil unser Haus jetzt auf diesem Fleckchen steht und davor vielleicht da eine Wiese war, bedeutet das noch lange nicht, dass die Energie sehr unterstützend ist, weil die Menschen leben, sie feiern, sie sterben, wir führen Kriege, wir machen ganz viele verschiedene Sachen und da wächst im wahrsten Sinne des Wortes Gras drüber. Mhm. Und das, was aber die Erde speichert es. Und durch die Frequenz der Erde wird die Energie nach oben getragen. Und in Räumen verdichtet sich natürlich die Energie durch die Wände. Und dann habe ich, weißt du, Daniela, ich habe so oft erlebt, wunderschöne Häuser, wo man hinkommt und denkt sich, wow, wieso bin ich heute hier?
Ja,
ich kann es mir gar nicht nachvollziehen. Aber dann sehe ich in den Augen der Menschen dieses, wir fühlen uns hier nicht wohl. Alle sagen, wir sind verrückt, wir meckern auf hohem Niveau. Aber irgendwas stimmt hier nicht. Und dann hat es meistens mit der Energie der Erde zu tun. Und ich bin wahnsinnig dankbar um das Wissen, weil es gibt gewisse Grenzen, über die das Feng Shui nicht hinauskommen kann. Und da kommt eben das Space Healing mit rein.
Das, auch das kenne ich, sage ich jetzt mal so, vom Körper oder von den Menschen, wenn ich in den Coachings begleite, dass wir das Persönliche quasi klären, transformieren, in die Erkenntnis bringen und trotzdem hakt's. Ja, auch hier haben wir sowas wie die Basis gilt es sich anzuschauen, den Raum, in dem ich lebe, gilt sich's anzuschauen. Ja, also wo braucht's hier? Ja, Heilung, Veränderung. Man stoßt dann einfach an Grenzen, wo es dieses darüber hinaus gibt. Ich kann mir vorstellen, dass unsere Zuhörerinnen an der Stelle neugierig sind. Wie macht man das?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das gelernt bei meinem asiatischen Meister. Und habe dann aber sehr viele Weiterbildungen gemacht. Und zuletzt war ich vor 2 Jahren bei den Mamos. Das sind die Erdwächter, die in Südamerika angesiedelt sind. Und die haben dann 16 Leuten insgesamt, die sie ausgewählt haben, haben sie in diese alten Bräuche eingeführt, die eben in die Erdheilung hineingehen. Es ist tatsächlich eine Zeremonie. Ich kann jetzt nicht sagen, ach, Räuchern. Ihr könnt immer räuchern. Räuchern ist immer gut. Aber es ist nie dieses in die Erde gehen, um zu heilen. Also da gibt es leider keine Schnellanleitung im Sinne, so machst du eine Landheilung für dein Zuhause. Aber was man immer machen kann, ist die Verbindung zum Zuhause zu suchen. Also in einer Meditation sich mit der Seele des Hauses zu verbinden und die Seele zu fragen, sag mal, was brauchst du denn? Was kann ich heute für dich tun? Und dann zuhören, was kommt. Also ich habe da, also das ist wirklich etwas, was jeder für sich machen kann, in die Verbindung zum Heim gehen, weil die Räume, ich sage immer, Räume sind wie Kinder. Sie sind einfach da, sie wollen uns unterstützen, sie wollen uns lieben. Und unsere Aufgabe ist es, die Verbindung mit den Räumen zu finden und mit ihnen zu kommunizieren und von ihnen angeleitet zu werden, was sie brauchen. Und das ist tatsächlich der erste Schritt in Space Healing.
Wenn ich dir so zuhöre, habe ich so das Gefühl von, oder so die Frage, man müsste gar nicht umziehen im Leben. Jetzt abgesehen davon, dass eine Wohnung vielleicht zu klein wird oder so, Haus oder so. Aber manchmal hört man ja ganz oft eben, so wie du gesagt hast, wir fühlen uns hier nicht wohl. Kann man sich das immer stimmig machen?
So gut wie immer. Also ich habe in meinen 20 Jahren Arbeit 2-mal Familien empfohlen, langfristig auszuziehen. Aber wir konnten es bisher immer eine Lösung finden, weil es gibt keine Zufälle. Und wenn eine Person oder eine Familie an einem Ort ist, da ist irgendwas für sie versteckt. Und manchmal machen wir Feng Shui und eine Landheilung und dann sagen die, ach, wir fühlen uns super wohl, zum Glück müssen wir nicht umziehen. Und manchmal sagen sie, wir haben das Gefühl, es ist wirklich der richtige Zeitpunkt, jetzt umzuziehen. Es kann in beide Richtungen gehen, aber dann ziehen sie nicht um, weil sie flüchten, sondern weil sie das Gefühl haben, okay, hier ist etwas passiert, eine Transformation irgendwie, wir fühlen uns jetzt wohl und wir wissen, wir gehen in eine neue Zukunft. Wir flüchten nicht mehr von etwas, was uns nicht passt.
Ja, ist auch sehr, also ich merke schon, dass wir von der gleichen Wurzel kommen, in verschiedenen Aufgabengebieten oder auch nicht. weil ich das ja auch oft sage, ne, so der Kreis muss geschlossen werden, um dann einen neuen Kreis zu eröffnen. Ne?
Also, weißt du, Daniela, das ist ja auch das Schöne in solchen Gesprächen. Dafür bin ich wirklich wahnsinnig dankbar, dass wir uns gefunden haben und du mich eingeladen hast, weil das Feng Shui ergänzt so viele Sachen, die noch nicht, also das Feng Shui wird immer leider noch so ein bisschen in so eine Schublade geschoben. Ja. So, ich rück mal ein bisschen Möbel und ach, das kann ich ja selber machen. Ich habe ja da ein Buch und ich mache das intuitiv. Ja, kann man viel machen. Und es ist aber trotzdem was sehr Wertvolles und Ergänzendes im großen Ganzen unserer Persönlichkeitsentfaltung.
Ich meine, es ist, ich sehe das so wie mit vielem anderen auch. Ja, ich kann meine Persönlichkeitsentwicklung auch selber machen, aber mit einem Coaching, ein Coach, der sieht einfach, das sind zwei Augen mehr. Ja? Und dann ist die Expertise noch da. Und so ähnlich ist es jetzt mit einer Feng Shui-Beratung. Und kommt jemand ins Haus, vermute ich. Mhm. Ja, und da sind zwei, da ist ein Wesen mehr, da sind zwei Augen mehr, da ist Expertise mehr, da ist eine ganze Person mehr. Ich habe ja gut recherchiert, also gut, ich tue mein Bestes, gut zu recherchieren, immer im Vorfeld, wenn ich jemanden einlade, zunächst immer so die Aufmerksamkeit auf eine spannende Persönlichkeit und dann das bereite ich mich vor. Ich habe aber auch entdeckt, dass du sehr viel mehr anbietest, wie nur Anführungszeichen Hausbegehungen oder so. Magst du uns ein bisschen erzählen, gerade auch diese Plattform nutzen, was so noch deine Herzensprojekte sind?
Ja, also ein Herzensprojekt. Ich bin ja selber Mutter von 4 Kindern und wir leben ein sehr außergewöhnliches Leben im Sinne von schon in einer Struktur, aber mein Mann und ich haben beide Unternehmen. Wir haben die 4 Kinder. Wir haben jetzt auch noch einen Hund seit 1,5 Jahren, als ob uns langweilig wäre. Kommt noch ein Schäferhund ins Haus und mich fragen immer die Menschen, wie schaffst du das alles? Wie kriegst du das alles hin? Und du bist nicht mal gestresst. Und überhaupt. Und dann durch diese Fragen dachte ich mir, naja, es muss da doch noch was geben, was ich teilen kann. Mhm. Und auch Frauen Mut geben kann und Unterstützung geben kann. Weil ich sage immer, was ich kann, können die anderen auch. Ich bin jetzt auch nicht irgendwie mit der Weisheit vom Himmel gefallen, sondern ich habe mir die Sachen über die letzten tatsächlich Jahrzehnte erarbeitet. Und da ist sehr viel Expertise zusammengekommen, Frauen Mut zu machen, Unternehmen aufzubauen und Familie zu haben. Mhm. Also dieses Entweder-Oder, das ist auch nicht mein Lebensstil. Bei mir ist immer so, sowohl als auch. Wie kriege ich alles hin? Ja. Und da hat sich tatsächlich etwas auch entwickelt. Da habe ich gerade gestern so ein Outcoming gehabt. Das hat sehr lange gedauert, aber auch Unternehmerinnen dabei zu unterstützen, wirklich Unternehmen aufzubauen, die geführt sind durch ihren Lebensstil, durch ihre Leidenschaft, durch ihre Passion und nicht geführt durch Zahlen, Fakten und Marketingstrategien. Das ist für mich so ein wahnsinniges Anliegen, weil wenn wir innen, und da kommen wir wieder ins Yin zurück, weil wenn wir im Inneren in unserer weiblichen Kraft sind und aus ihr schöpfen, die eine andere ist als Zahlen. Ich sage nicht, dass man als Unternehmerin keinen Blick auf die Zahlen haben darf, aber sie dürfen nicht unsere Leitlinie werden. Unsere Leitlinie ist unsere tiefe Intuition und die aus diesem Nichts, aus dieser Dunkelheit herauskommt. Mhm. Und wenn wir uns da eintunen und wenn ich rückblickend sagen, also mein Leben und mein Erfolg rückblickend anschaue, meine erfolgreichsten Jahre kamen, als ich zu mir gekommen bin. Mhm. Und nicht, als ich eine Strategie nach der anderen
gejagt
habe. Genau. Also danke, dass du da nochmal nachgefragt hast, also das ist wirklich etwas, was mir sehr am Herzen liegt.
Ja, aber es liegt also sehr nahe auch beieinander am Ende, weil ich kann das bestätigen, also ich stehe ja auch für ein sogenanntes Yin-Business, ja, dieses, ja klar, Zahlen braucht es ein Stück weit, aber das ist nur, sag ich mal, das stelle ich mir im Horizont wohin und davor liegt ein großer Raum, ja, den ich erforsche und auf den ich mich gefühlt einlasse. Das meine ich jetzt wirklich, fühlend sich drauf einlassen.
Genau.
Dann sind wir auch wieder bei Räumen, weil, also ich erlebe das, was ich von dir gelesen habe, aber auch was ich selber über Feng Shui weiß eben schon, dass ich das auch ein bisschen übertragen kann, ja, so diese, wo habe ich in meinem Leben ein Dilemma, eine Herausforderung, da kann ich oft schon mal so schauen in meinen Räumen auch, wo entdecke ich, wie schaut's denn da aus? Ja, was spiegelt das? Insofern finde ich das nur zu stimmig, dass du das weitergibst. Um uns neugierig zu machen. Was könntest du denn den Frauen so als Learnings oder so zwei, drei so wichtige Ansätze, wo du mit ihnen arbeitest oder was für dich die Schlüssel waren, dass es möglich ist? 4 Kinder, Familie, Business, ein erfolgreiches Business, ja?
Ja, das ist tatsächlich eine sehr faszinierende Frage. Ich schaue, ob ich eine klare und kurze Antwort darauf geben kann, weil es sind so, ich sage immer, das Leben kann man nur vorwärts leben, aber rückwärts verstehen. Also dieser Rückblick, was war's, was diesen Punkt, also ich glaube und ich weiß, der erste Schritt ist, mein Perfektionismus und die Kontrolle über Dinge aufzugeben. Das war ein wahnsinniger Schlüssel. Der zweite Schlüssel ist, in eine noch tiefere Beziehung zu meinem Mann zu gehen. Die Beziehung zu meinem Ehemann war oder ist, wir sind seit 25 Jahren verheiratet, wir haben uns kennengelernt und haben 14 Tage später uns verlobt. Also das ist eine total verrückte Geschichte. Aber noch tiefer in die Beziehung zu gehen und ihn sein Yang sein zu lassen und ich mein Yin zu sein. Und das hat im ersten Blick gar nichts mit Business und Unternehmer zu tun, aber es hat alles damit zu tun.
Genau.
Es hat alles damit zu tun. Und wie gesagt, wenn ich nicht mehr sein Yang sein möchte und mein Yin und überhaupt alles unter Kontrolle. Ich meine, ich habe 5 Männer zu Hause und der Hund ist Rüde.
4 Söhne.
Ja. Wow. Also, das ist meine Lebensaufgabe tatsächlich gewesen. Und das ist das Zurück zum Eigenen und sich auch führen lassen.
Kann ich genauso bestätigen, ne? Weil dein Punkt 1, sage ich, ist zweimal Yang, ne? Perfektionismus und Kontrolle sind zweimal Yang-Aspekte. Und diese wechselwirkende Energie aus Yin und Yang, was wir natürlich, auch ich bin übrigens 25 Jahre verheiratet, also wir haben da mehrere Parallelen. Ich habe aber nur 2 Söhne und eine Tochter. Dafür eine Katze, die Angelo, also ein Er ist. Also man sieht schon, wir haben beide gut gelernt, mit Yang umzugehen und als Yin das Yang zu halten. Also hätte ich mich die gleichen Sachen gefragt, wie ich dich jetzt gefragt, ich hätte die gleiche Antwort gegeben. Perfektionismus, Kontrolle aufzugeben und dann wirklich diese Zuwendung zum Yang in einer sehr liebevollen Art und Weise. Ja, liebe Daniela, ich finde, das ist ein schöner Schlusspunkt. Ich werde alles hier verlinken von dir, was man verlinken kann.
Vielen Dank. Dein
Freebie, wo wir gesprochen haben. Danke für dein mit uns sein.
Ich danke dir. Und
all unseren Zuhörerinnen, Zuschauerinnen auch Dankeschön für das Kostbarste, was sie uns geschenkt haben, nämlich die Lebenszeit. Und ich hoffe, dass wir euch viel Inspiration geben konnten. Und wenn die Inspiration noch ein Fragezeichen hat, man weiß, wo man uns jetzt findet, um bei der einen oder der anderen nachzufragen. Und worüber uns ja natürlich auch freuen ist, wenn man diesen Podcast weiterempfiehlt, dieses YouTube-Video weiterempfiehlt und ihr es einfach mit euren Freunden teilt. In diesem Sinn, Dankeschön und auf bald wieder hier im Yin-Magazin.